Ich habe mich so vorbereitet diese Woche zum Thema von Gunst. Habt ihr gewusst, wie ich das gestern gesagt habe, 760 Millionen Menschen haben Hunger. Habt ihr gewusst, dass in der Schweiz täglich pro Person eine Mahlzeit weggeworfen wird? Das heißt, es werden 8 Millionen Mahlzeiten pro Tag weggeschmissen. Wenn ihr 365 mal 8 Millionen rechnet, dann kommt ihr so knapp auf 3 Milliarden. Das bedeutet, dass beinahe die Hälfte der Menschheit nur von dem, was wir pro Jahr wegschmeißen, einen Tag für jeden Menschen eine Mahlzeit hätte pro Jahr. Das scheint alles nicht viel zu sein. Aber wenn wir von Gunst sprechen, der Gunst und Freundlichkeit und Nähe Gottes, vom Erfülltwerden von der Liebe Gottes, dann heißt es ebenso, ihr sollt die Armen nie vergessen. Und wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann ist unser Nächster nicht mehr nur unser Nachbar in der Schweiz, in Deutschland. Unser Nächster lebt in Afrika, er lebt in Südafrika, er lebt in Asien, in Südamerika. Gleich wo er lebt, unser Nächster, wenn wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst, dann kann uns diese Tatsache der Armut in dieser Welt, des Hungers in dieser Welt nicht gleichgültig sein. Und wenn ich heute nochmal von Gunst spreche, dann möchte ich es eben nicht verpassen zu sagen, wir akzeptieren Hunger und Armut als Christen nicht mehr. Wir beginnen eine Haltungsänderung, wo wir die Ungerechtigkeit in dieser Welt ansprechen. Wir verstehen, das Reich Gottes ist mit dem Reich der Finsternis am Aufeinanderprallen in einem Streit. Und wir lassen es nicht zu, dass im Bereich von Armut und von Hunger das Reich der Finsternis mehr Kraft hat als das Reich des Lichts. Wenn wir bekennen, dass wir die Kinder des Lichts sind, dann ist das Licht, das wir vertreten, auch, dass wir die Armut in dieser Welt bekämpfen und aufstehen und alles zu unternehmen versuchen, was eine persönliche Lebensstilveränderung nach sich ziehen wird. Und die persönliche Lebensstilveränderung ist ein Akt der Anbetung, weil wir das ehren, woran Gott liegt, den Armen dieser Welt. Und so wird die Veränderung meines Innersten den Armen dieser Welt gegenüber zu einem intensiven Anbetungsgebet. Wir können nicht Halleluja sagen in der Kirche und gleichzeitig an der Armut der Welt vorbeischauen. Das ist die Voraussetzung, überhaupt über Gunst zu sprechen. Ich möchte über einen Zusammenhang heute sprechen von Gunst, den ich in meinem Leben erlebt habe, und zwar zwischen der Tatsache, dass Gott uns manchmal massiv herausfordert, beinahe beleidigt, in Schmerzen führt. Und ich möchte euch aufzeigen, was diese Schmerzen, in die er uns führt oder die er zulässt, mit seiner Gunst zu tun haben. Denn wenn wir von Gunst sprechen, sprechen wir meistens von angenehmen Dingen, Bedürfnissen, die gestillt werden, nicht wahr, von uns. Wir sprechen von Liebe, die uns geschenkt wird, Aufmerksamkeit, Geld, Versorgung, Schutz. All das betrachten wir als Gunst. Aber die schließliche Gunst, das Ende der Gunst, die Gott uns gibt, ist es, in seiner nächsten Gegenwart zu sein. Also eigentlich zum Thema Gunst geht es nur um ein Thema. Gunst ist, in seiner Nähe leben zu dürfen. Und der Weg in seine Nähe ist nicht nur und immer ein Weg der Problemlosigkeit. Ist nicht nur oder immer ein Weg, der keine Schmerzen nach sich zieht, sondern manchmal sind es schmerzhafte Wege, Herausforderungen, die in unser Leben kommen, die uns dabei helfen, in das Gebiet seiner Gunst zu kommen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel dafür. Ich war recht jung, meine Frau und ich, wir empfanden, wir sollten nach USA gehen. Wir waren 3, 24. hatten die Berufung gekriegt, eine Gemeinde zu gründen. Wir hatten hier keine Beispiele gefunden, die uns zeigen konnten, wie man das tut. Ich hatte einige amerikanische Freunde bereits gewonnen. Ich wollte dorthin mal gehen, um herauszufinden, wie gründet man Gemeinde, denn wir waren ja überzeugt, dass wir Tausende von Menschen in die Welt als Missionare aussenden würden. Nun gut, ein geistlicher Leiter kam auf mich zu und sagte, hör mal, ich habe so einen Eindruck, ich sollte dir 5.000 Franken geben für eure Reise und du kannst es mir zurückbezahlen, wann immer du kannst. Und ich habe mich dann darauf eingelassen, habe dieses Geld dankend angenommen und konnte, bevor wir abreisten, 2.000 davon bereits zurückgeben. Nun, wir hatten unglaubliche Erlebnisse unterwegs in den USA, aber als wir zurückkamen, hatte ich noch die letzten 20 Dollar in der Tasche und kaufte einen Aftershave. Und George sagte zu mir, hey, wir haben ja keine Kohle mehr und du gibst das letzte Geld für Aftershave aus, wir hätten noch Essen kaufen können. Worauf ich antwortete, ob 20 oder nichts, das ist gleich viel, nichts. Dann spielt es überhaupt keine Rolle, was du kaufst damit. Wir kamen Zürich an, da waren Freunde, Verwandte von uns, die hatten Taschen gefüllt mit Esswaren und wir waren versorgt. Aber Folgendes geschah. Da war immer noch diese Schuld von 3.000 Franken und ich ging mir so durch den Kopf, Gott möchte ja nicht, dass ich ihm etwas gebe, wenn ich Menschen noch was schuldig bin. Dann ging mir durch den Kopf, ja David, der König, hat ja auch eines Tages, als er hungrig war, auf der Flucht war, das geheiligte Brot vom Schaubrottisch gegessen und das war ja kein Problem. Also ich mache es so, habe ich gedacht, ich bezahle anstelle dessen, dass ich Gott mit den Gaben ehre, die wir bekommen, bezahle ich zuerst die Schulden zurück. Und es war eine Zeit, da lebten wir ganz von dem, was Menschen uns schenkten. Und Gott hatte sehr deutlich zu mir gesprochen, ich solle nie für meine Dienste oder für etwas Geld verlangen und Menschen nie unsere Bedürfnisse erklären, unsere persönlichen. Denn ich empfand in meinem Herzen, dass Gott gesagt hatte, ich bin dein Versorger, niemand sonst. Ich bin dein Versorger, vertraue mir. Nun gut, so sagte ich also niemandem etwas. Die Menschen, die uns Dinge gaben, die wussten nichts von unseren Bedürfnissen. Und wenn ich eingeladen wurde in eine Gemeinde, erlebte ich die Großzügigkeit, die unterschiedliche Großzügigkeit von christlichen Gemeinschaften. Und so begannen wir von diesem Geld, was wir kriegten, anstelle Gott zu ehren, begannen wir die Schulden zu bezahlen. Nun, das Schlimme war, dass innerhalb dreier Monate unser Einkommen auf 450 Schweizer Franken runterfiel und schon die Miete war ungefähr das Doppelte davon. Und wir hatten keine Chance. Und hier in dieser Not, in diesem Empfinden, weshalb versorgt Gott uns nicht mehr? Ich habe mich doch daran gehalten, dass ich niemandem was sage. Wir vertrauen ihm. Das Einzige, was ich getan habe, war, ich ehrte ihn nicht mehr mit meiner Großzügigkeit, sondern ich bezahlte Schulden zurück aus dem inneren Empfinden, dass das doch okay sei. Und da fällt unser Einkommen runter. Und dann war es so tief, dass ich dann in einem Gebet sagte, und Jesus, wenn ich dich falsch verstanden habe, tut es mir leid. Die nächste Versorgung, die kommt, da wollen wir dich wieder mit den Erstlingsfrüchten ehren. Im nächsten Monat kamen 3.500 Schweizer Franken rein. Das war massiv mehr, als wir pro Monat hatten und brauchten. Das war ein schmerzhafter Prozess. Aber weshalb hat Gott diesen Schmerz zugelassen? Und in meiner Geschichte behaupte ich jetzt nicht, dass das bei jedem Menschen gleich ist. Du hast deine Geschichten, wo Gott dich herausfordert, wo Gott dich beschneidet, wo Gott manchmal seine Hand wegnimmt, wo du in Schwierigkeiten kommst. Und der Zweck davon ist nicht, dich zu bestrafen. Der Zweck ist nicht, um dir das Leben schwer zu machen. Der Zweck dieser Dinge ist es, dich in seine Gegenwart zu begleiten und dir die Gunst seiner Gegenwart zu geben. Nun, seit jenem Tag, ich war 24, seit 33 Jahren ehren Georgi und ich Gott, ob wir etwas haben oder nicht. Und ich habe eines gelernt für die Vineyard Bern. Folgendes habe ich gelernt. Wenn wir finanziell herausgefordert sind, müssen wir großzügiger sein als normal. Die einzige Antwort auf Mangel ist Großzügigkeit. Weshalb? Weil sie nicht mein Bedürfnis in den Mittelpunkt stellt, sondern das Reich Gottes. Und damit öffne ich mein Herz für die Gunst der Versorgung Gottes. Versteht ihr, dass vieles umgekehrt ist? Und die Herausforderung im Alltag ist, dass wir damit beginnen, Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht, nicht wie wir sie sehen. Und so habe ich das gelernt. Ich weiß nicht, wie viele Male ich das in der Wiener Bern jeweils gesagt habe zu den Mitarbeitern. Hey, wenn es eng wird, heißt es noch großzügiger sein. Weil die meisten sparen, wenn es eng wird. Großzügiger sein für die Sache Gottes bedeutet, wir öffnen uns für die Gunst. Großzügigkeit ist ein absoluter Schlüssel, um überhaupt die Gunst Gottes zu verstehen. Aber Gott hat andere Bereiche, wo er uns manchmal mit Schmerzen herausfordert. Das Entstehen und das Bestehen der Vineyard Bern und von allem, was daraus entstanden ist, als eine Gemeinschaft, eine Weggemeinschaft von Menschen, die miteinander im Glauben unterwegs sind, ist absolute Gunst Gottes. Und damit ihr das versteht, es ist meine Überzeugung, dass eine Gemeinde nur dann wirklich Existenzberechtigung hat, wenn sie die Herzensanliegen Jesu aufnimmt. Und die Herzensanliegen Jesu sind immer das Suchen der verlorenen Menschen und den Dienst und der Dienst an armen Menschen. Und besonders möchte ich sagen allen Berlinern, die hier sind, Georgi und ich werden uns lokalgemeindemäßig stark in Berlin engagieren. Wir haben die Vision 100 Vineyards zu gründen in der Stadt Berlin, in jedem Kiez, in jeder sozialen Gruppe, in jeder Gruppe mit unterschiedlichem Hintergrund möchten wir missionarische Kirchen, Gemeinden, Vineyards gründen, die ihre Nachbarschaft erreichen. Weshalb? Und ich habe gestern so mit Herzen zugehört, als Bob sagte, John Wimber war im Herzen seiner Natur ein Evangelist, weil ich habe letzte Woche zu Georgi gesagt, du Georgi, wenn es um die Wurst geht, dann bin ich eigentlich nur eines, ein Evangelist. Das Allerwichtigste für mich ist, dass Menschen, die Jesus fernstehen, die Liebe Gottes erfahren können und durch die Liebe Gottes das ganze Potenzial ihres Lebens entfalten können. Und so möchte ich sagen euch Berlinern, wenn wir zusammen in die Zukunft gehen, in den nächsten Jahren, da haben wir keine Option. Wir möchten nicht 100 Gemeinden gründen, Vineyards gründen, die missionarisch sind. Versteht ihr? Wir werden 100 missionarische Vineyards gründen. Wir möchten nicht Vineyards gründen, die sich um die Armen kümmern. Wir werden Vineyards gründen, die sich um die Armen kümmern. Wir möchten nicht, dass der Heilige Geist den ersten Platz hat und Wunder und Zeichen geschehen. Es werden Wunder und Zeichen geschehen. Weshalb? Weil wir das Herz Jesu für die Bevölkerung von 4 Millionen Menschen in Berlin haben und sehen werden, wie Gott diese Stadt verändert. Aber wie kommen wir zu dieser Gunst? Und diese Gunst, dass Gott das auch geschehen lässt, hat oft mit gewissen Schmerzen zu tun. Lass mich eine zweite Geschichte erzählen, die mit engstem Zusammenhang mit der Vineyard Bern steht. Als wir als 24-Jährige dann in den USA waren, mit diesem riesigen Traum, Gott wird uns zeigen, wie er das machen wird in der Schweiz, in Bern, respektive Bern kannten wir, ich weiß nicht, ob. Doch, Bern wussten wir, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Gott wird uns das zeigen, wie das gehen soll. Kamen wir nach New York, Georgia. Wir wurden in ein wunderschönes Hotel geführt. Und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Und Georgia war in Erwartung unseres dritten Kindes. Und ich freute mich ungemein, weil sie das Kind in den USA empfangen hatte. Und für mich war dieses Kind wie eine Verheißung. Es war das erste Kind, das wir erwarteten in ganzer Einheit des Glaubens. Es war ein Kind, das besondere Bedeutung hatte, weil wir uns auf dieser Reise durch die USA befanden und ich davon überzeugt war, Gott wird uns zeigen, wie diese ganze Geschichte mit Gemeindegründung und Hunderten und Tausenden von Missionaren ausgehen würde. Nun gut, ich betete jeden Abend. Ich empfand, das ist ein Samuel, dieser Junge, der geboren werden wird. Und ich empfand, als wäre ich Hannah, diesen Samuel zu Eli bringt und ihm Gott weiht. Und ich sagte, und Jesus, dieses Kind ist ein prophetisches Zeichen für unsere Zukunft. Dieses Kind hat prophetische Bedeutung. Und jeden Abend betete ich für dieses Baby in der Gewissheit, dieses Kind ist eine Prophetie Gottes für unser Leben. So klar war das. Und während wir durch die USA reisten, ging unser Geld zu Ende. Wir kamen nach Tulsa, wir hatten vielleicht noch 6, 7, 8 Dollar, nicht mehr mehr. Und ich durfte ja keinem etwas sagen und dann fiel der Wagen auseinander und der musste repariert werden und kein Geld und es war furchtbar. Aber wir wurden am Abend, nachdem der Wagen zusammengebrochen war, wir hätten eigentlich weiterfahren wollen, wurden wir eingeladen zum Essen. Und bei diesem Essen bei einem Bekannten zu Hause mit einigen Freunden ging Georgia aufs Klo. Sie kommt aus dem Klo zurück und sie sagt mir, ich habe soeben das Baby verloren. Und wie sie das sagt, breche ich zusammen. Wir haben kein Geld mehr, der Wagen ist kaputt, wir wissen nicht, wie weiter. Und jetzt stirbt noch das Baby, das ein prophetisches Zeichen der Absichten Gottes ist. Und ich weiß nur noch, wie ich verzweifelt war. Ich sehe den Teppich noch vor mir. Ich warf mich auf den Teppich und ich schlug mit den Fäusten auf den Teppich und ich sage, Gott, was habe ich dir angetan? Alles, was ich versucht habe zu tun, war deiner Stimme zu gehorchen, das zu tun, was du sagtest. Und wir haben keinen Weg nach New York zu kommen, von wo die Tickets zurück in die Schweiz ausgestellt waren. Wir hatten kein Geld weiterzufahren. Ich war vollständig verzweifelt am 3. Juli 1979, 19 Uhr abends. Und am 4. Juli fasteten wir mit unseren zwei Kindern, Marius und Sulamit, aus zwei Gründen. Wir schämten uns, dass wir bei unseren Freunden nichts beitragen konnten zum Essen. Und wir waren so verzweifelt und wollten von Gott geführt sein, dass wir fasteten mit unseren Kids zusammen. Und am 5. Juli tat Gott ein Wunder, dass wir überhaupt weiterfahren konnten. Wir waren verzweifelt. Wir kommen nach einigen Monaten zurück in die Schweiz. Es scheint, dass der Bauch von Georgia gewachsen ist. Wir lebten auf dem Hasliberg im Berner Oberland. Wir gehen zum Arzt. Es war kein Frauenarzt, es war ein Chirurge. Er macht einen Schwangerschaftstest. Auf dem Schwangerschaftstest zeigt es sich, dass das Baby noch lebt. Sie haben das Kind ja noch. Sie haben ein Kind, Frau Bühlmann. Georgia sagt, nein, das ist nicht möglich. Sie machen noch einen Test und beim zweiten Test sagt die Frau des Arztes, nö, das ist negativ. Ja, sagt der Arzt, Sie haben kein Baby, aber wir müssen eine Auskratzung machen. Im Verlauf der nächsten Woche wuchs der Bauch an. Wir hatten keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Es war ganz fremd und wir waren so unerfahren, so ahnungslos. Und Georgia sagt noch, wenn ich ins Krankenhaus komme, frage ich den Arzt nochmal zu checken, ob da was sei. Das kam nicht dazu. Es wird eine Auskratzung vorgenommen. Die Ärzte und Assistenzärzte stehen am Bett, nachdem Georgia erwacht und sagen zu ihr, dass das Baby noch drin gewesen sei. Und es stellt sich heraus, dass wir den Samuel abgetrieben haben. Jetzt magst du sagen, wie kann Gott einen Menschen so schlagen, wenn er ihn liebt? Und du magst dir die Frage stellen, wie kann Gott so etwas zulassen? Ist Gott nicht gnadenlos? Ist Gott nicht schrecklich? Was hat das mit Gunst zu tun, dass wir in unserem Leben manchmal Schmerzen erleben, die über unser Vermögen und unsere Kräfte gehen? Ich ging nach Hause. Ich war zerschlagen. Und zu Hause im Bett, als ich mich wälzte, empfand ich, dass Gottes Stimme zu meinem Herzen sagte, ich werde euch das Baby zurückgeben. Es wird die Gemeinde sein, die ihr gründen werdet. Aber diese Gemeinde wird nur dann leben können, wenn ihr an ihr Leben glaubt. auch wenn es nichts zu sehen gibt. Ihr werdet verzweifelt sein, manchmal hilflos. Aber mein Zeichen ist, dass wenn ihr mir vertraut, weil es meine Gemeinde ist, sie wird leben. Ich ging zu Georgia ins Krankenhaus und sie erzählte mir von Hesekiel 34, dem Tal der Totengebeine. Und sie sagte zu mir, ich empfinde, dass Jesus diese Totengebeine unseres Kindes wie ein Bild gegeben hat für unsere Berufung, Brückenbauer zu sein für die verschiedensten Kirchen und Gemeinden. Er spricht zu unserem Herzen, dass wir über den Kirchen dieser Welt prophezeien sollen, dass sie zum Leben kommen. Gott gibt uns einen Dienst an der ganzen Kirche. Und wenn ich heute, über 30 Jahre später zurückschaue, muss ich sagen, dieser Schmerz war der Wegweiser zur Gunst Gottes. Und wisst ihr, manchmal fürchten wir uns vor Schmerzen. Manchmal möchten wir jede Herausforderung von der Hacke haben. Und manchmal denken wir, Gott sei nur mit uns, wenn es uns gut geht. Und wir verpassen dabei eines, dass es immer seine Absicht ist, uns in seine Gegenwart zu ziehen. Und das sind es manchmal schmerzhafteste Lebensprozesse, durch die wir gehen müssen. Unser Sohn Marius hat jahrelang immer gesagt, die Vinja Bern, das ist mein kleiner Bruder. Erst als er sich mal so mit der Bibel auseinandergesetzt hatte, mit Gemeinde, sagte er, die ist ja weiblich, also ist es meine Schwester. Und gestern hat er auch von seiner Schwester gesprochen. Aber im gewissen Sinne stimmt das nicht, denn es war wirklich sein Bruder. Wir alle sind davon überzeugt, es war ein Junge. Nun, ob es dann so war, werden wir herausfinden, weil wir den ja mal treffen werden. Also die Prophetie wird eines Tages uns in die Augen schauen. Ja, und Gott nur weiß, welche Funktion unser Samuel, der im Himmel ist, heute bereits hat und in den letzten 33 Jahren gehabt hat. Gott alleine weiß, welchen Dienst er für uns getan hat. So ist Schmerz, so sehr wir Schmerz scheuen, manchmal gar nicht das Ende, sondern der erste Anfang. Da war eine weitere schmerzhafte Geschichte, die mich ungemein schmerzt und auch meine Kinder schmerzt. Wir haben 5 wunderbare Kinder. Ich liebe meine Kinder, alle gleich. Ich bin so dankbar, dass Marius und auch Matthias in dieser Weise ihr ganzes Leben darauf gesetzt haben, Gott zu dienen. Und wenn ich jeweils hier vorne anbete und ich sehe, dass der eine und der andere neben mir stehen, ich kann nicht sagen, was das in mir auslöst. Eine Dankbarkeit, die alles übersteigt. Zu sehen, wie Deborah hier ist, ihr Leben in Dienst des Herrn stellt. Aber auch herausgefordert sein, zu sein von 2 unserer Töchter, die unterwegs sind. Und die noch nicht da sind, wo mein Vaterherz sie sehen möchte. Ich liebe die Kinder. Aber da gab es Tage, da war mein Schmerz größer als alles andere. Alle unsere 3 Töchter wurde Leid angetan von Männern. Auf die schlimmste Weise, die man sich vorstellen kann. Und ich kann euch sagen, ich habe immer früher gesagt, als ich noch unreif war, wenn einer meiner Töchter von einem Mann Leid angetan wird, dann werde ich den umbringen. Ich habe keinen umgebracht. Meine Frau und ich, unsere Söhne, unsere Töchter, wir 7 mussten lernen, mit diesem Schmerz umzugehen. Bei der einen Tochter war es ein Mensch, ein Mann aus Bosnien, zu der Zeit, als wir die Bosnienhilfe laufen hatten und wir unser Herz für die Nöte der Bosnier geöffnet hatten. Und wie es geschehen war, vor 14 Jahren, Da musste ich mich entscheiden, weil ich merkte, dass in meinem Innern Hass aufsteigen wollte gegen alle Muslime und alle Bosnier. Und ich musste mich entscheiden zu vergeben. Meine Tochter musste entscheiden zu vergeben. Und ich musste mit der Frage umgehen, wie auch sie, alle drei, weshalb lässt Gott das zu? Nun gibt es eine Seite, wenn wir uns bewusst aus dem Schutz Gottes begegnen, dann sind wir außerhalb des Schutzes, dann ist das eine vernünftige Erklärung. Aber wenn dem nicht so ist, weshalb lässt du das zu? Und wisst ihr, was habe ich gelernt? Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ein Weg zur Gunst Gottes ist Vergebung. Schau mal, die Fülle von Gottes Liebe kannst du erst umarmen, wenn du frei bist von Sünde und Schuld. Die Fülle der Versorgung Gottes, der Kraft und Herrschaft Gottes kann erst dann dein Herz vollständig füllen, wenn es keine anderen Dinge mehr gibt, die Platz in deinem Leben in Anspruch nehmen. Der Schlüssel ist: Vergib mir meine Schuld, wie ich meinen Schuldigen vergebe. Und somit wird Vergebung zu einem Schlüssel, in die Gunst Gottes zu kommen. Ich habe das während Jahrzehnten in der Vineyard Bern 1000 verschiedene Arten gesagt. Das weiche Herz ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Ein weiches Herz ist ein Herz, das sich nicht verhärtet hat, weil es vergeben hat. Die Vergebungsbereitschaft hat aber auch mit unserem Gottesbild zu tun. Wenn wir ein Gottesbild haben, dass Gott nur für das Beste, Schönste, Gute zuständig ist, er schuldet mir, dass ich Millionär werde, er schuldet mir Gesundheit, er schuldet mir Glück, er schuldet mir einen Lebenspartner, er schuldet mir die beste Arbeitsstelle, er schuldet mir ein gutes Aussehen, er schuldet mir ein perfektes Gewicht, er schuldet mir perfekte Gesundheit, er schuldet mir alles. Solange wir so leben, wird unser Leben immer mehr von Dunkelheit bestimmt. Weshalb? Weil wir im Zentrum stehen, wird es dunkel. Und wenn Gott uns so herausfordert mit Schmerz, und wir lernen, unser Herz Gott gegenüber nicht zu verhärten, sondern weich zu halten, werden wir die Fähigkeit haben, auch Menschen gegenüber weich zu sein. Und als unseren Mädchen Gewalt angetan wurde, war es dieser Prozess in meinem Herzen, bestimmt auch in ihrem Herzen, dieses weiche Herz wieder zu gewinnen. Im Bewusstsein, wenn ich nicht vergebe, wird mir nicht vergeben und ich verschließe mir den Weg zur Gunst Gottes. Vergebung ist ein Schlüssel. Sie beginnt beim Gottesgedanken. Oh nein, Herr, ich werde dir nie einen Vorwurf machen. Du schuldest mir nichts, du hast mir ja alles gegeben, dich. Und ich umarme und empfange, was du mir verheißt und zuteilst. Und dort, wo ich durch schmerzvolle Zeiten gehe, umarme ich dich umso mehr. So lernen wir, in der Spannung des bereits angebrochenen und noch nicht erfüllten Reiches Gottes zu leben. So lernen wir, mit Schmerz umzugehen. So lernen wir, mit Niederlagen umzugehen. So lernen wir, mit Hilflosigkeit umzugehen, und wir lernen vor allem eines, dass der Ton nicht dem Töpfer sagt, was er zu tun hat, und wir lernen, dass wir formbar bleiben unser Leben lang. Und ich merke in meinem Leben drin, mein Hunger nach Gottes Gegenwart ist ungestillt. Mehr, mehr von dir. Aber ich weiß, dass diese Autorität Gottes in mir lebt. Und ich ein Botschafter bin für die Menschen, die ihn nicht kennen. Ich habe das Leben umarmt. Ich habe Ja gesagt zu seinen Wegen. Auch denen, die schmerzen. Weshalb? Weil ich ein Samenkorn des Lebens sein möchte für Tausende und Millionen von Menschen. Mit einem Fokus, Berlin, damit Zehntausende, Jahrhunderttausende zum Glauben kommen. Und hier in Bern natürlich. Aber ich möchte meinen Berliner Freunden sagen, let's rock Berlin. Und ich möchte euch sagen, lasst es zu, dass wir Schmerzen haben. Lasst uns nie negativ über Menschen, über Kirchen sprechen. Lasst uns ein weiches Herz bewahren. Lasst uns nicht an der Leistung messen. Lasst uns immer wieder in seine Gegenwart gehen. Lasst uns offen sein für seinen Geist. Lasst uns formbar sein. Lasst uns Ton sein in den Händen des Töpfers. Und wenn Gott zu dir spricht, uns in Berlin zu stärken und umzuziehen, um uns zu helfen, 100 Vineyards zu gründen, dann lass dich nicht aufhalten. Es wäre super, wir hätten in den nächsten 2-3 Monaten 1500 Menschen, die umziehen nach Berlin und die nur eines wollen. Vielleicht bist du eine davon. Diese Geschichten des Schmerzes haben so viel Kraft. Und sie verändern uns. Und ich sage euch, was es bewirkt. Du wirst versöhnt sein mit dir selbst, weil du auch im größten Schmerz die liebende Hand Gottes entdeckst. Und ich denke, das sind Menschen, deren Glaube im Feuer geprüft ist. Wenn wir sagen, Feuer kommt, dann ist dieses Feuer nicht einfach ein Gefühl oder eine Salbung, sondern auch die Fähigkeit, im Leben drin immer aus der Gegenwart Gottes herauszuleben. Und ich empfinde, das hält den Glauben jung und macht ihn altersstark. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, Vergebung, Großzügigkeit, eine andere Beziehung zu haben, gut, Gastfreundschaft, Häuser zu öffnen, unser Geld zu verschenken, die Armen zu sehen, nicht zu geben, wenn wir haben, sondern wenn wir nichts haben, noch mehr zu geben, haben, weil wir geben, leben, weil wir vergeben, ein weiches Herz, das in seine Gegenwart führt, versöhnt mit jedem Schmerz des Lebens, offen für die Kraft des Geistes, gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes, mit dem klaren Blick für die Ernte, die Millionen von Menschen, die ihn nicht kennen. Könnte ein Leben nicht schöner sein? Und ich möchte dich einladen, aufzustehen, wenn du merkst, heute Morgen durch diese Botschaft, Gott hat zu dir gesprochen an irgendeinem Punkt, vielleicht seinen Finger auf einen Schmerz gelegt, ja, wo auch Unversöhnlichkeit Gott gegenüber ist oder Menschen gegenüber ist, dann steh doch auf, gleich wo du bist. Du merkst, Gott hat mein Herz berührt heute Morgen.